Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge des Startup Tagebuchs mit Jan Marquardt. Wir wollen darüber sprechen, wie er seine neue Company Zive aufbaut. Er hat 3 Millionen Funding in der Pre-Seed von Headline und nimmt uns jetzt über die Zeit mit, was eigentlich passiert. Heute soll es darum gehen, wie baut und denkt er eigentlich Produkt? Viele Startups scheitern daran, sie verzetteln sich in Features, bauen die falschen Produktteams auf oder finden niemals Product Market Fit, der heilige Gral. Genau darum soll es heute gehen. Erstens sprechen wir darüber, hey, wie guckt Jan auf den großen Wettbewerb Microsoft, Sales, Google, was machen die, hat er davor Angst? Wie hat er seine Produktteams intern aufgestellt? Wie entscheiden sie, welche Features als nächstes gebaut werden? Wie bauen sie Kundenfeedback ein? Und zu allerletzt, Product Market Fit. Glaubt er, sie haben ihn schon? Wie kommt er dahin? Und welche Rolle spielt eigentlich das Marketing dabei? Also freut euch auf die nächsten 40 Minuten geballten Input von Jan. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Selfmade Entrepreneur. First come 0 auf 20 Millionen Euro. They are. Dann Exit.
Jan, was sagst du? Schau dich mal um. Neues Environment. Wir haben hier, der Podcast lief so gut die letzten Wochen. Vielen Dank. Du hast die Kassen ordentlich gefüllt, dass wir uns mit Cheftreff jetzt mal ein richtiges Studio leisten konnten und nicht bei dir immer im Office sitzen müssen.
Wieso habe ich denn die Kassen gefüllt?
Naja, die Klicks sind ja durch die Decke gegangen.
Also, ach so, meinst du das? Ja, der freut mich.
Hast du viele Liebesbriefe schon bekommen?
Ich wurde neu zum ersten Mal aus der Straße erkannt. Ist auch witzig. Ist mir auch noch nie passiert.
Nee, wie, ja. Wo was?
Stand ich im Stau und dann machte ich mal das Fenster runter und sage, ey, du bist doch Jan Marquardt, ich habe deinen Podcast gehört.
Geil, echt?
Ja.
Ah, stark. Ich habe mal die Zahlen angeguckt, also ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass das so gut ankommt. Also wir schreiben bestimmt pro Woche 3, 4, 5 Leute auf den Podcast.
Ja, ist geil. Also ich meine, das war ja das Ziel, ne? Dass wir irgendwie auch Wert stiften damit. Das ist jetzt nicht irgendwie nur aus Jux und Dollerei, sondern die Idee ist ja einfach sozusagen jetzt zweites Startup und irgendwie, wie gehen wir die Sachen an? Heutzutage funktionieren Dinge anders als früher. Was können wir den Gründern da draußen oder auch einfach den Leuten, die in Startups arbeiten, was können wir denen mitgeben an Taktiken, an Ideen? Ist einfach eine spannende Reise, glaube ich.
Wie geht's dir denn momentan, bevor wir jetzt gleich ins Innerliche einsteigen? Was geht ab, was beschäftigt dich? Amerika-Wahlen, Aktienmärkte? Wo steht dein Kopf gerade, außer beim Produkt, außer bei Seif?
Ja, was soll ich sagen, ne? Bitcoin ist bei 100.000 Dollar. Mir ging es nie besser. keine Ahnung. Also klar, passiert mega viel. Die Bundesregierung ist irgendwie gescheitert. Neuer Präsident in den USA. Ich bin ganz ehrlich, ja, ich hatte keine klare Meinung zu USA. Für mich wäre Harris fein gewesen im Sinne von irgendwie gemäßigte Kandidatin. Trump ist für mich jetzt aber gleichzeitig auch irgendwie mal so ein bisschen so ein Gamechanger. Ja, also ich habe ja auch, wenn mir auf LinkedIn folgt, der hat gesehen, ich habe mich mit diesem Thema amerikanische Staatsschulden echt viel beschäftigt in letzter Zeit. Dazu auch viel Analysen gemacht und viel gepostet. Und also die USA sind wirklich die laufen mit Vollspeed in Richtung Bankrott eigentlich, muss man sagen. Ja, und das hat natürlich das Potenzial, dann auch echt zu gesellschaftlichen Verwerfungen zu führen und so. Und ich glaube, Trump und jetzt hier Doge mit Elon Musk, ja, der da aufräumen will. Ja, ganz ehrlich, du schüttelst den Kopf. Ich sehe das echt tendenziell positiv, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie du sonst sozusagen von diesem ganzen Kostenapparat jemals wieder runterkommst, wenn du nicht so jemanden hast, der da mal aufräumt.
Nee, ich finde es auch crazy. Ich schüttel den Kopf im Sinne von, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch und da ging es darum, was gibt dir Zuversicht? Und ich glaube, Trump ist in dem Sinne gut für uns als Europa, dass wir wach werden müssen und uns nicht mehr auf die USA verlassen können. Und wenn du dir die letzten 2 Wochen anguckst, wie viel auf einmal über die europäische Inc. gesprochen wird, also wie schnell auf einmal alles gehen kann. Sehr, sehr, sehr schade, sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung jetzt aktuell nicht wirklich handlungsfähig ist, weil ich glaube, dann könnte man schon noch ein paar Sachen auf den Weg bringen. Und was mich überrascht hat die letzten Wochen, jetzt wenn du die ganzen TV-Show anguckst, Markus Söder im Bundestag und sowas, und keiner von denen hat wirklich eine Antwort auf Schuldenbremse und wo kommt das Geld her. Also Opposition ist super einfach. Aber ich glaube, es stellt sich zunehmend mehr raus, dass die SPD, Grünen und FDP eigentlich doch einen ganz guten Plan hatten und relativ gute Gesetze auf den Weg gebracht haben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Letzter Satz, was ich empfehlen kann. Ich habe mir vorgestern Abend 1,5 Stunden Milei, den argentinischen Präsidenten, angehört.
Lex Friedman?
Ja.
Okay.
Hast du gehört?
Nee, noch nicht.
Ja, also der ist ja radikal liberal. Ich finde es immer schwierig zu sagen, von einem Land, was am Boden ist und dann quasi jetzt besser wird. Also er schafft sehr viel. Die schaffen pro Tag irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4 Gesetze ab. Deregulierung, der ist ja ultraliberal.
Mhm.
Von daher sehr spannend. Sein Vorbild so ein bisschen ist Irland. Irland hat ja Produktivität, also per capita ist in den letzten Jahren extrem hochgegangen. Und das ist so ein bisschen sein Vorbild. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich glaube, da passiert viel. Und jetzt mit der neuen Regierung in den USA, Deutschland, let's see. Gleichzeitig, und das ist ja auch ein bisschen so der Übergang in unser Thema, AI, Regulierung. Ist das ein Thema für dich?
Nee, tatsächlich nicht. Wir sind ja angewandte AI und auch nicht im Hochrisikobereich. Also der AI Act, der befasst sich ja primär mit so AI, die dazu da ist, irgendwie die Gesellschaft, Menschen zu kontrollieren und zu beeinflussen, Arbeitsleistung zu überwachen und solche Dinge. Das trifft auf uns tatsächlich so nicht zu. Das heißt, wir beschäftigen uns gerade mit der AI-Regulierung insgesamt nicht so super viel, nee. Also wir gucken natürlich, müssen wir was machen, behalten das im Blick, müssen auch für unsere Kunden gute Antworten liefern und entsprechende Dokumentation liefern, aber das hält sich echt im Rahmen.
Für alle, die jetzt neu einsteigen bei dieser Folge, wir sind jetzt bei unserer vierten Folge, wir sind damals gestartet, da hast du erstmal deine allerersten Schritte von deinem ersten Unternehmen von Halo gezeigt, was du nach über 10 Jahren dann quasi erfolgreich an einem Private Equity mehr oder weniger verkauft hast. Jetzt bist du dabei, Seif zu bauen, AI-Wissensplattform für Unternehmen. Letzte Folge ging es um Recruiting. Sag mal kurz, wo steht ihr heute von Teams? Was ist passiert seitdem?
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, weil es jetzt schon ein paar Wochen her ist, wie viele Leute wir damals, weil wir sind jetzt so 12 Leute, glaube ich, haben eigentlich alle wesentlichen Funktionen besetzt. Ich habe gerade nochmal echt einen richtig coolen Kandidaten gefunden für Sales. Gerade vor ein paar Tagen, da bin ich echt sehr froh drüber. Und der kann wahrscheinlich auch relativ früh anfangen. Das war jetzt auch, ist natürlich bei uns mit dem Speed auch echt wichtig. Nicht erst in 3 Monaten oder irgendwie 3 Monate zum Quartalsende oder so. Ja, und bin super happy. Bin vor allem nach wie vor, wir sprachen ja auch über den Arbeitsmodus mit Full Remote und Discord und so. Ich bin nach wie vor echt super hyped über diesen Arbeitsmodus. Also musst du dir wirklich vorstellen, ich steige morgens aufs Fahrrad, mache meine AirPods ran, connecte mich mit Discord und die 20 Minuten, die ich ins Büro fahre, also in mein persönliches Büro, also wir haben nach wie vor kein Firmenbüro, ja, ich habe jetzt ein kleines persönliches, die 20 Minuten auf dem Bike bin ich schon in der Firma sozusagen und unterhalte mich schon mit den Leuten.
Aber da muss man schon mal sagen, das ist schon mal das Erste, was ich nicht vorher gesagt habe, aber du hast dich vom Homeoffice jetzt in ein festes Office bewegt.
Ja, aber wegen meinem Sohn. Ja. Also ich wohne in einer super kleinen Wohnung und der Kleine fängt jetzt an zu krabbeln und richtig Lärm zu machen, hat auch richtig ein Organ entwickelt. Ich habe ja den ganzen Tag Calls und auch Sales Calls und so, das ging halt nicht mehr. Also das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, und sobald sich das wieder ein bisschen entspannt, wir wollen ja auch bald umziehen, dann geht es auch wieder zurück ins Homeoffice.
Heute wollen wir so ein bisschen, eigentlich ja gesagt, wo steht ihr salesmäßig? Da hast du gesagt, oh, Sales können wir noch gar nicht so viel zu sagen, sondern lass uns heute mal in der vierten Folge in das ganze Thema Produkt, Product Market Fits, Value Proposition, da mal wirklich tief einsteigen und die nächste halbe Stunde dafür zu nutzen, wie denkt ihr Produkt, wie baut ihr Produkt, wie schnell funktioniert das Ganze, was sind die typischen Fehler, wie ist Seif gestartet, da gibt es jetzt schon irgendwelche krassen Überraschungen, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, also darum soll es heute gehen. Lass uns aber mit der Frage starten, the good, the bad, the ugly. Ja. Jan, was läuft gut, was läuft nicht so gut und was ist der Elefant im Raum, was läuft gar nicht?
Also gut läuft auf jeden Fall Team, Zusammenarbeit, die Energie ist da, das Momentum im Markt ist da. Wir bringen unglaublich viel auf die Straße, wir haben gutes Momentum, also Produktivität letztlich, ja. Was läuft noch nicht ganz so gut, ist tatsächlich Produkt oder im weitesten Sinne eher so Produktpositionierung. Ja, also es passiert ja unfassbar viel im Markt. Ja, und nicht nur von anderen Startups, sondern vor allem auch von den großen. Ja, Salesforce hat gerade Agentforce gelauncht. Ja, also eine komplette neue Entwicklungsumgebung für KI-Agenten mit dem Ziel, irgendwie Arbeit zu automatisieren. Microsoft hat Ähnliches gemacht mit Copilot. Amazon hat ein eigenes Produkt, also die Großen, die wollen auf jeden Fall in diesen Markt auch rein und da gibt es Überschneidungen zumindest mal mit dem, was wir machen wollen. Also das sind so Themen, mit denen wir uns echt immer wieder konfrontieren müssen. Also da kommt auch keine Ruhe rein, da ist einfach so viel los und das ist so ein Thema, was schon eine Herausforderung ist und ugly gibt es eigentlich gerade nichts. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns, wir sind auch in der Honeymoon-Phase, sag ich mal.
In der Family-Phase. Aber du sagst es ja direkt eigentlich, und das war ja auch die letzte Mal immer zwischen uns beiden die Diskussion, wie schaffst du es, dich wirklich dann später gegenüber einem Salesforce, einem Amazon, wem auch immer, zu positionieren und zu sagen, mein Produkt ist besser. Du hast damals, ich glaube, das Beispiel genannt, mit Slack und Microsoft, dass du gesagt hast, die Großen, ja, die machen so viel und wenn sie sehen, das funktioniert irgendwo, dann gehen sie da rein, aber UI, UX ist bei weitem nicht so gut, wie es dann quasi von Slack war. Hat sich dein Blick ein bisschen verändert? Wie guckst du darauf? Macht es dir Sorge? Was sind die Kern?
Also grundsätzlich kenne ich das Thema natürlich aus der Zeit mit Halo. Also Intranet, Software da gibt es vor allem Wettbewerb aus Richtung Microsoft. Ja, Microsoft hat ja eine Reihe von Produkten, die theoretisch auch als Intranet geeignet sind. Also du hast auf der einen Seite Microsoft Teams, was für Zusammenarbeit und Collaboration geeignet ist. Dann hast du SharePoint, was im Prinzip so dein zentrales Dateiablagesystem ist. Und dann haben sie mittlerweile so eine Produktsuite gelauncht, die heißt Viva. Da geht es mehr so um Social Networking Features. Alles zusammengenommen hat bestimmt ganz viel Funktionsumfang von dem, was auch Halo kann. Und das ist auch so ein Thema, das hatten wir schon relativ früh, ne? Dass Kunden halt gesagt haben, okay, kann ich das nicht auch mit dem ganzen Kram machen von Microsoft, den ich sowieso über meine Bundle-Lizenzen mit eingekauft habe. Ja, vielleicht mal ein ganz kurzer Abstecher, bevor ich da weiter drüber rede. Also es ist ja gerade auch ganz viel Diskussion, auch tatsächlich im Zuge der Trump-Wahl, in Bezug auf die Monopolstellung, die einige von diesen Big Seven echt haben. Ja. Microsoft hat aus meiner Sicht ein absolutes Monopol. Ja, also in dem Moment, wo Microsoft irgendein Produkt rausbringt, was nur halbwegs so gut ist wie die anderen Produkte, die es am Markt gibt, überlegen sich 50% der Firmen da draußen, okay, dann nutzen wir einfach das von Microsoft, weil es ist fest integriert, wir kriegen es im Bundle eh mit umsonst oder zu einem geringeren Preis oder so. Und das ist aus meiner Sicht, das sind alles ganz klare Symptome und Indizien für ein Monopol. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall, dass man da, also auch im Sinne der Verbraucher und der Kunden muss man da tatsächlich ran. Ja, weil dem Kunden sozusagen ein mittelmäßiges Produkt sozusagen aufgezwungen wird. Egal, das war der kleine Abstecher dazu. Zurück, also ich kenne aus der Halo-Zeit natürlich dieses Thema mit dem Wettbewerb und im Prinzip ist es so, du musst es halt irgendwie schaffen, dem Kunden zu zeigen, dass dein Spezialprodukt den Preis, den der Kunde dafür extra zahlen würde, halt wert ist. So. In der Phase sind wir nicht mit Seif, ja, um das ganz klar zu sagen. Tatsächlich ist es so, das Produkt Microsoft funktioniert einfach gar nicht. Ja, also Copilot heißt das Produkt, das wurde gelauncht und ist einfach viel zu früh an den Markt gegangen und ich spreche jeden Tag mit Kunden, die einfach sagen, es funktioniert nicht. Also nicht mal, es funktioniert ein bisschen, sondern es funktioniert gar nicht. Es ist einfach Schrott. Ist viel schlechter als ChatGPT, wo ich mich auch frage, wie schafft man das, weil die benutzen ja einfach nur ChatGPT im Hintergrund. Aber also da sind wir wirklich gar nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir in diese Situation reinkommen werden, wo die Frage ist, okay, wie grenzt sich Seif ab zu den bestehenden großen Plattformen, die es da draußen gibt, die wahrscheinlich ja auch von vielen größeren Unternehmen dann auch bevorzugt werden, einfach aufgrund von Name, Monopolstellung, wie auch immer. Ja.
Seif, wo steht ihr gerade vom Produkt her? Gib uns mal aktuell mal ein bisschen die Kernfunktion. Was ist die aktuelle Value Proposition? Was habt ihr gebaut? Welche Features kommen vielleicht auch noch, aber dass wir nochmal den verstehen, wo ihr gerade steht.
Ja. Ja, also ich komme mal eher von der Problemstellung. Ja, also das größte Problem, das wir lösen, ist, dass das gesamte Wissen in der Firma total verstreut und nicht zugänglich ist. Ja, man findet Sachen nicht, man weiß nicht, wo wurde es abgelegt, wer ist der Experte für Thema XY und das führt zu Ineffizienzen. Gibt es Studien drüber? Die Mitarbeiter, die im Büroarbeitsplatz sitzen, verlieren im Schnitt 2 Stunden am Tag durch das Suchen und Zusammenstellen von Informationen. Ein riesen Produktivitätshebel und da gehen wir hauptsächlich ran. Und dann hast du natürlich trotzdem noch zeitgleich eher nicht so einen problemgetriebenen Trend, sondern eher den KI-getriebenen Trend, nämlich wir wollen unseren Mitarbeitern jetzt so eine Art ChatGPT für die Firma geben. Ja, und diese beiden Hauptströmungen, die verfolgen wir. Unsere Antwort darauf ist eine Plattform, die das sauber zusammenbringt. Also wir haben Seif entwickelt als eine Plattform, die das gesamte Wissen der Firma mit ganz vielen Integrationen und Konnektoren automatisch organisiert, ohne dass man irgendwas feinsäuberlich irgendwo selber manuell sortieren muss. Das macht Seif vollautomatisch. Und dann setzen wir da KI drauf. Und dadurch sind die Antworten, die unsere KI liefert, viel, viel besser, weil sie auf dem strukturierten Firmenwissen basiert. Das heißt, du kannst alles fragen. Kannst fragen, wie viel Umsatz haben wir mit Kunde XY letztes Jahr gemacht? Was haben wir im Projekt vor einer Woche entschieden? Wer ist gerade für was zuständig? Wer kann mir mit Thema XY helfen? Wie beantrage ich einen Urlaub? Also von A bis Z kann unsere Plattform alles beantworten und das schafft halt Produktivität. So viel erstmal sozusagen auf der höheren Ebene. Was bedeutet das in Features? Wir haben diese ganzen Integrationen. Ja, dahinter verbirgt sich dann für den User so eine Art Google für die Firma. Also ich habe wirklich so ein Suchinterface, mit dem ich Recherche intern machen kann. Die Ergebnisse sind hochpersonalisiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eingebe, was sind meine Ziele und ich bin aus Marketing, dann kriege ich halt die Marketing-OKRs und nicht irgendwas aus HR oder aus USA oder so. Das ist eine. Dann haben wir das ChatGPT für die Firma, der KI-Chatbot, den man quasi seine eigenen KI-Assistenten auch bauen kann. Und wir haben mittlerweile auch eine Funktion, die nennt sich Zive Hub. Da geht es darum, dass man zu bestimmten Themen automatisch sich Wissenssammlungen generieren lassen kann. Das heißt, Zive generiert dann, gibt es dann einfach ein, erzeugt mir eine Wissenssammlung zum Thema Customer Service in Deutschland und dann geht Zive halt hin und erzeugt dir automatisch eine vollständige Übersichtsseite mit allen relevanten Inhalten.
Jetzt hast du gesagt, ist das die Magie von Zive, diese Wissen, diese Datenbanken vorzuclustern, zu filtern und sie dann so zugänglich zu machen, dass die Abfrage, also die KI dann sie quasi besser versteht und besser ausspuckt?
Ja, ich muss wieder zu diesen zwei verschiedenen Stoßrichtungen gehen. Das eine ist wirklich KI für die Firma. Und dann bleiben wir mal ganz kurz da, KI für die Firma. Und dann fragt man sich, wie kann KI für die Firma richtig gut funktionieren? Ja, und da ist die Grundvoraussetzung einfach diese tiefe Integration ins Unternehmen wissen. Weil sonst musst du halt ständig bei ChatGPT irgendwelche Dokumente hochladen, runterladen. Das ist allein schon aus Datensicherheitsaspekten ein absoluter Nightmare. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist im weitesten Sinne Wissensmanagement. Ja, Wissensmanagement, wenn man das runterbricht, ist eigentlich drei Dinge. Relevantes Wissen erfassen, das Wissen aktuell halten und das Wissen leicht zugänglich machen. Diese drei Dinge. Ja, und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir machen das Wissen, was es in der Firma gibt, unglaublich leicht zugänglich. Was wir noch nicht machen, ist, wir erfassen noch kein Wissen und wir können es nicht aktuell halten. Ja, und wenn ich eine vollständige Vision für Zive habe für die Zukunft, dann stelle ich mir natürlich eine Plattform vor, die das gesamte Wissensmanagement von Erfassen über Verwalten und aktuell halten bis zum Zugriff, das voll automatisiert.
Beschreib mal für alle Nicht-Techies, wo ist quasi die Magie? Was habt ihr geschafft, was noch kein anderer geschafft hat im Produkt aktuell?
Ich glaube, bisher hat es noch keiner geschafft, das gesamte Wissen der Firma über alle internen Quellen und Tools hinweg auf die Art und Weise zusammenzuführen und zu organisieren, dass dann die Ergebnisse, die dabei rauskommen, so hochgradig personalisiert sind auf jeden einzelnen User.
Und das habt ihr geschafft?
Ja.
Durch was?
Durch unsere Entwicklung. Durch meinen genialen Co-Founder Piers, der einfach ein absolutes Tech-Genie ist.
Und darum soll es so ein bisschen gehen. Also wie schaffst du quasi diese... Ich tue mich super schwer, diese ganzen AI-Startups und AI-enabled. Also wo kommt wirklich Technical Depth rein? Wo sagst du, hey, das ist unsere Tiefe. Das kann
du meinst Depth.
Depth.
Tiefe. Ja. Ja.
Depth.
Okay.
Wie kommt das rein, was andere nicht schaffen? Und ist das quasi der Competitive Advantage gegenüber einem Microsoft und anderen?
Ja. Ja, gute Frage. Also bei uns kommt der USP definitiv nicht über die LLMs, weil wir nutzen Standard-LLMs. Wir werden keine eigenen LLMs bauen. Das macht für unseren Anwendungsfall einfach keinen Sinn. Und ich glaube im Übrigen, dass die Investments sich generell nicht lohnen. Also ich glaube nicht daran, dass sich die großen CapEx-Investitionen in LLM-Trainings wirklich langfristig auszahlen werden. Das heißt aber auf der anderen Seite, der Mehrwert für unsere Kunden und auch die Abgrenzung zum Wettbewerb muss natürlich über andere Aspekte kommen. Ja, da ist natürlich auf der einen Seite als europäischer Player das Thema Datensicherheit ein sehr, sehr relevantes. Ja, also wir bauen unser Produkt mit sozusagen Security by Design. Das heißt, schon während des Entwicklungsprozesses wird darüber nachgedacht, wie fließen die Daten, wie werden sie verschlüsselt. Etwas, was wir sicherlich den amerikanischen Playern voraus haben. Dann hast du das ganze Thema mit den Integrationen. Das denken immer viele, dass es so einfach ist, ja, so ein paar Integrationen zu bauen zu irgendwelchen Tools. Das ist viel, viel, viel schwerer, als die meisten denken. Zum einen, wenn du das wirklich aktuell halten willst, dann musst du ja die Sachen wirklich regelmäßig abrufen. Das geht aber nicht, wenn du einfach alles immer abrufst. Du musst dann also eine Delta-Synchronisation haben. Du musst also in der Lage sein, nur das dir zu holen von der Datenquelle, was sich verändert hat. Dann berücksichtigen wir die ganzen Berechtigungen aus den Quellsystemen. Das heißt, die müssen wir auch normalisieren. Das geben viele APIs gar nicht her. Dann müssen wir eine eigene Lösung verschaffen. Also da sind wir wirklich tief, tief drin. Und ich glaube, je länger wir da dran arbeiten, desto mehr Moat erzeugen wir da auch, was das Thema angeht. Dann haben wir natürlich unsere eigene proprietäre Technologie für RAG. Also RAG steht für Retrieval Augmented Generation. Das ist dieser Prozess, wo man firmeninternes Wissen mit dem LLM verknüpft. Wir haben einen eigenen Ansatz dafür entwickelt. Das hat Piers gemacht, das Contextual RAG. Das einfach viel, viel bessere Ergebnisse liefert. Ja, und da Da haben wir selbst von den ganz Großen, selbst von dem OpenAI noch nicht gesehen, dass sie da rangekommen sind. Ja, ich könnte jetzt weitermachen mit also, aber generell denken wir da schon drüber nach, ja.
Und wenn das der Kern ist und ihr jetzt sagt, du hast jetzt eben die Features aufgezählt, welches Problem gelöst werden soll, wie macht ihr bei euch intern die Produktentwicklung? Also ist es Pierce, also nimm uns mal quasi in das operative Daily mit. Ist es Pierce, dein CTO, dein Co-Founder, der dann quasi sagt, das ist die Pipe, die arbeiten wir in Sprints ab. Das ist der Input, den du dann wieder mit an den Tisch bringst, weil du den vom Kunden erfahren hast. Wie organisiert ihr euch? Wie strukturiert ihr das Produkt, die Product Roadmap intern und dann auch die Arbeit an sich?
Ja, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, und das ist ein ganz klares Learning auch von Halo. Bei Halo haben wir irgendwann angefangen ich glaube auch hauptsächlich aufgrund von Ressourcenmangel. Also zu der Zeit, als ich Halo aufgebaut habe, war es ja unfassbar schwer, Entwickler zu finden. Ja, und du versuchst dann, den Entwicklern möglichst viel Zeit zu geben, in der sie coden können. Was aber dazu führt, dass du deinen Entwicklungsprozess im Prinzip vertikal aufschneidest. Also du machst, okay, Planung macht der Produktmanager, dann kommt ein Designer rein, der macht das Design, dann entwickelt ein Developer das. Dann geht das an die QA, dann geht jemand von QA hin und testet das. Und dann gibt es vielleicht nochmal eine Iteration, dass der Developer was fixt und dann ist es quasi ready. Dadurch brichst du aber diesen ganzen Entwicklungsprozess auf und nimmst den Leuten, die in diesem Prozess unterwegs sind, die Chance, wirklich ganzheitlich über das nachzudenken, was sie eigentlich gerade lösen wollen. Ja, und das machen wir jetzt ganz anders. Also wir haben eine Philosophie, dass wir sagen, wir haben eigentlich keine Software Engineers, sondern Product Engineers. Ja, und das sind Softwareentwickler, die auch fähig sind, auch gewillt sind, fähig sind, das Produkt komplett mitzudenken. Und dann auch, wenn wir sagen, wir entwickeln jetzt, wir wollen eine Feature entwickeln, um ein bestimmtes Problem zu lösen, dann selber hingehen und sich dafür eine Lösung überlegen. Ja, und dann auch hingehen, das Konzept schreiben, dann hingehen, sich das UI überlegen, das bauen, umsetzen und dann auch mit den Kunden reden, das Feedback sich einholen, von bis. Ja, das führt natürlich dazu, dass diese Leute, wir sind jetzt 4 Entwickler, also es ist wirklich nach wie vor sehr lean, also 4 Superstars sozusagen, die genauso schnell sind wie 40 normale. Das Thema mit 10x, das haben wir schon besprochen. Das führt natürlich dazu, dass die deutlich weniger entwickeln. Bestimmt, keine Ahnung, vielleicht maximal 50% ihrer Zeit. Aber der Prozess ist so geil. Das macht so viel Spaß. Ja, weil, es ist einfach von vorne bis hinten durchgedacht. Das ist jetzt erstmal der Entwicklungsprozess an sich. Ja, da drumherum haben wir natürlich den strategischen Teil, den produktstrategischen Teil. Also in welche Richtung entwickeln wir uns? Was machen wir als nächstes? Welches Problem wollen wir lösen? Wie machen wir eine Discovery? Das liegt da noch drumherum.
Beschreib das mal, weil häufig siehst du ja auch bei Softwareunternehmen, auch im Gaming ganz viel, es werden Features oder Produkte entwickelt, die kein Schwein irgendwie braucht. Und dann hast du gute Sprints hingelegt und dann am Ende siehst du, braucht der Kunde gar nicht oder löst nicht das Problem.
Auch da gehen wir ein bisschen einen anderen Weg. Ich weiß, es gibt viel so Advice, wo es immer heißt, entwickle es immer mit einem Kunden, entwickle es immer live, und nicht im stillen Kämmerlein. Ich glaube, wenn es nur so gehen würde, dann hätte es sowas wie den iPod nicht gegeben oder das iPhone oder so. Also ich glaube schon, dass es Momente gibt, in denen der Kunde nicht der beste Ratgeber darüber ist, was als nächstes gebaut werden müsste. Also es gibt ja dieses schöne Beispiel, wenn man damals die Leute gefragt hätte, was braucht ihr, um schneller von A nach B zu kommen, dann hätten sie das schnellere Pferde.
Ja.
Ja, und dann hätte man irgendwie schnellere Kutschen oder Pferde entwickelt, aber eigentlich ist die Innovation das Auto gewesen. Und so ein bisschen bin ich deswegen der Meinung, man muss da so einen Mittelweg fahren, zwischen dem Kunden zuzuhören, dem Markt zuzuhören, dem Wettbewerb auch, den Wettbewerb anzuschauen, aber auch seine eigenen Ideen und Konzepte und Visionen zu entwickeln. Und ich glaube, am Ende finden wir da immer so einen gesunden Mix, aber mehr so aus dem Bauchgefühl und aus der Intuition heraus. Und wir haben tatsächlich uns eher so einen Apple-mäßigen Entwicklungsprozess vorgenommen. Das heißt, wir kommunizieren unsere Roadmap nicht öffentlich. Wir sprechen sie auch nicht vorher mit Kunden ab. Wir hören zu, wir sagen das ganze Feedback auf, aber treffen unsere eigene Entscheidung. Dann entwickeln wir das und dann bringen wir es in den Big Bang raus. Und nicht einmal im Jahr. Einmal im Monat aktuell.
Okay, das heißt einmal im Monat, ihr überlegt euch am Anfangsmonat oder vor, was ist die Roadmap, was sind Features, was haben wir gehört, woran glauben wir? Und dann shippt ihr, also ist euer Speed aktuell einmal alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, wie schnell kriegt ihr so ein Feature?
Ja, also Ziel ist so alle 4-5 Wochen, glaube ich. Dadurch, dass wir das ja nicht kommunizieren, dass wir auch keine Daten kommunizieren, sind wir da dann flexibel. was auch total angenehm ist für alle Beteiligten und auch einfach der Qualität zuträglich ist. Wir arbeiten so ein, wir haben so ein Reverse-Verfahren. Also jedes Mal, wenn wir ein neues Release planen, dann schreiben wir schon das Announcement für das Release und arbeiten dann sozusagen auf das Announcement hin.
Was macht Amazon das so?
Ja, ich kenne es von Amazon.
Genau,
wir haben uns das definitiv abgeguckt, oder Pierce hat sich das abgeguckt, also es kam von Pierce, ich weiß nicht genau, wo es herkommt.
Ja, Amazon macht das so, du schreibst erst eine Pressemitteilung quasi, das und das announcen wir und dann wird quasi zurückgearbeitet.
Ah, okay,
das
genau war das, dann kommt das von Amazon, ja. Also es funktioniert tatsächlich echt gut. Klar macht man auch nochmal Anpassungen unterwegs, wenn man irgendwie merkt, ne, das und das funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder so. Und ich glaube, vielleicht noch ganz kurz, ein wesentlicher Aspekt, der echt gut funktioniert, ist so, wir schreiben so Feature-Konzepte. Also wenn wir ein bestimmtes Problem lösen wollen, dann schreiben wir so ein Feature-Konzept auf. Das ist einfach ein geschriebenes Dokument. Wirklich ausgeschriebener Text. Richtig ausformuliert. Ja, und das schreiben entweder die Devs oder ich schreibe das mal oder jemand aus Marketing schreibt das mal. Es kann egal sein, also es ist egal, kann jeder mal schreiben und jeder arbeitet daran mit. Und dadurch zwingt man sich wirklich vorher einmal wirklich tief über dieses Thema nachzudenken und sich das vorzustellen. Und dieses Ausformulieren, das wird immer so häufig unterschätzt. Ne? Viele bauen nämlich PowerPoint-Slides oder so. Da fehlt aber dann echt eine wesentliche Tiefe. So gehen wir eigentlich gerade vor.
Was sind die Fehler, die ihr früher bei Halo gemacht habt und die du jetzt unbedingt vermeiden wolltest und dadurch die neuen Prozesse aufgesetzt hast? Was?
Ja, das, was ich eben schon gesagt habe, mit dieser Aufteilung des Entwicklungsprozesses. Ne? Das würde ich so nicht nochmal machen. Dann muss man auch sagen, wenn ein Entwicklungsteam irgendwann größer wird, ja, das wird es auch bei uns irgendwann zwangsläufig. Es werden nicht immer 4 Leute sein können, sonst werden auch mehr und wir suchen auch. Dann musst du irgendwann aufhören, nur in einem Team zu arbeiten, sondern du musst, wenn du keine Ahnung, sagen wir mal, das sind 10 Leute. Ja, das ist zu groß für ein Team, du musst also in 2 Teams aufteilen. So, und dann ist aber häufig das Problem, wenn die Softwarearchitektur nicht darauf ausgelegt ist, in 2 Teams zu arbeiten, dann stehen sich die beiden Teams häufig auf den Füßen. Im Code, im Produkt, mit Überlegungen, also sowohl mit konzeptionellen Dingen, die dann vielleicht nicht mehr ganz ineinander greifen. Das sieht man ganz häufig bei Produkten, die es ein bisschen länger gibt, wo man merkt, okay, da kommt irgendwas raus, passt aber gar nicht zum Rest des Produktes, gar nicht mit irgendwie durchdacht. Und das liegt daran, dass diese Produktdomänen, also die Teile des Produktes dann so aufgeteilt werden von der Ownership. Aber dann führt es eben auch dazu, dass die Leute nicht mehr so. Deswegen glaube ich, muss die Softwarearchitektur und die Produktarchitektur so einer organisatorischen Aufteilung folgen. Ja, und das haben wir bei Halo lange nicht, habe ich vor allem als der Verantwortliche dafür auch lange nicht erkannt bei Halo, dass das so sein muss. Und darauf werden wir jetzt von Anfang an achten, dass wenn wir sagen, wir bauen hier ein neues Team auf, dass die dann auch technologisch autark arbeiten können.
Thema Technologie, wie seid ihr aktuell von eurem Tool-Stack aufgestellt? Wie arbeitet ihr?
Boah, das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt. Da stecke ich so tief gar nicht drin. Also, glaube ich, React im Frontend, ganz viele unterschiedliche Services im Backend. Ich glaube, da gibt es keinen einheitlichen Standard. Ich meine, wir achten nur darauf, dass es einheitlich TypeScript ist oder so. Aber ich bin da ehrlicherweise ein bisschen überfragt.
Aber als Organisation, also das eine ist, arbeitet ihr komplett in Google?
Ach so, du meinst,
also
wie
das
wir
auch
intern
das,
organisiert
genau, ihr,
sind?
Beides, also von der Tiefe quasi, ja, aber auch ihr internen Organisation, Features werden geschrieben, wo pusht ihr die, Discord nutzt ihr für Kommunikation, was ist euer Toolstack drumherum?
Ja, also das Haupttool für die Entwickler ist Linear. Das ist ja so das neue Next Generation Jira sozusagen. Das funktioniert auch extrem gut. Ansonsten unternehmensweit arbeiten wir komplett auf Google Workspace und auch in Google Docs. Google Docs hat ja jetzt ein neues Feature rausgebracht, so Tabs. Dadurch kannst du im Prinzip das genauso organisieren wie in Notion, was super praktisch ist. Und ich habe ja, weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon drüber geredet habe, wir haben uns ja gegen Notion entschieden. Ich glaube, viele Startups machen Notion.
Wir auch.
Ja, ich habe immer wieder Probleme, mit Externen dann zusammenzuarbeiten. Also Notion und Externe, versuch mal einen Vertrag in Notion mit einer Anwaltskanzlei zu bearbeiten. Das geht nicht. Ja, und dann hast du so einen Split-Brain-Effekt, dass dann irgendwelche Dokumente, irgendwelche PDFs und so liegen dann auf dem Google Drive und der Rest ist dann in Notion. Das finde ich total ätzend und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen das komplett auf Google Workspace.
Noch irgendwelche anderen Tools?
Alter, viel zu viele. Wir haben, wir probieren gerade unternehmensweit als Taskmanagement-Superlist aus.
Mhm.
Bin ich nicht so 100% zufrieden mit, ist noch relativ buggy. Das UI ist echt, sieht schick aus, aber ist echt noch fuzzy, ist einfach, ja, funktioniert immer nicht so richtig. Wir merken auch, dass wir in den Tasks häufig auch mehr so Projektmanagement-Ansätze fahren müssen, wo wir auch Fortschritt tracken und so. Das funktioniert bei Superlist gar nicht. Das ist ja nur so an, aus, also dann, nicht dann. Bin ich also nicht so 100%ig zufrieden mit. Was nutzen wir noch? Ja, Airtable ist so die Herzkammer unseres Unternehmens. Also Airtable ist so die zentrale Datenbank für alle unsere Daten. Ja. Haben wir auch gerade ein kleines Problem mit, weil wir haben als CRM jetzt RTO eingeführt. Das ist so das Next Generation HubSpot sozusagen, also Next Generation CRM. Super cool, kann ich jedem empfehlen. Kommt aber mit relativ wenig opinionated Features, also ist auch mehr so eine Datenbank. Und hat damit tatsächlich eine relativ starke Überlappung mit Airtable, womit wir gerade so ein bisschen kämpfen.
Wir sagen es jetzt hier, wir packen es in die Shownote, wir können ja mal eine Liste von deinen Lieblingstools, wie ihr gerade arbeitet, können wir ja nochmal im Google Doc machen. Also ihr werdet es unten finden, da können wir mal auflisten, was, wie, wo, an was glaubst du und warum nicht. So ein bisschen die Tool-Hacks von Jan. Okay, Produkt verstanden, mit welchen Tools ihr arbeitet, wie ihr Features definiert, wie du deine Teams neu aufgesetzt hast. Lass uns nochmal zu dem Thema Wettbewerb, hast du auch gesagt. Ich habe da noch ein paar Fragen zu, aber ich habe vor allem noch mal ein bisschen Fragen dazu zum Thema. Du hast die ersten Versionen des Produkts gebaut. Du hast es jetzt an den Kunden verkauft oder mit ihm entwickelt. Was für Überraschungen hast du jetzt gerade aktuell im Produkt erlebt? Und wie hast du auch, das eine ist Product Market Fit, aber das andere ist Product Messaging Fit. Was sind gerade da die beiden Themen? Wo steht ihr gerade? Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen, was das ist, was du getestet hast, wo du gemerkt hast, krass, das funktioniert sehr gut und das können andere Startups auch davon lernen, um da schneller ranzukommen. Weil Product Market Fit ist ja eigentlich so die Endstufe, da hast du es wirklich geschafft, ein signifikantes Problem zu lösen mit einer hohen Dringlichkeit, wo der Kunde bereit ist, Geld für zu bezahlen.
Ja, ja, genau. Also da hast du ja die Definition von Product Market Fit gerade schon mitgeliefert. Ich würde sagen, Product Market Fit haben wir. Ja. Den hatten wir relativ schnell, weil wir ja auch relativ schnell die ersten zahlenden Kunden gewonnen haben und gemerkt haben, okay, wir bieten denen echt einen krassen Mehrwert und die sind einfach super hyped. Ja. Womit wir noch ein bisschen kämpfen, ist mehr so, also zwei Dinge. Das eine ist ganz klar Wettbewerb, ja, also weil einfach so viel passiert in diesem Space und der da sich so viel weiterentwickelt. Da darf man auch nicht den, da achte ich auch ganz besonders persönlich drauf, dass man jetzt nicht, dass ich jetzt nicht den Fehler mache und mich zu sehr vom Wettbewerb leiten lasse. Also ich glaube, es ist auch ungesund, wenn man zu sehr auf den Wettbewerb guckt. Zumal ehrlicherweise der Markt viel, viel langsamer ist. Ja, also alle reden über Agents und irgendwelche Digital Coworkers. Davon ist das typische europäische Unternehmen sowas von weit entfernt. Ja, also die kämpfen noch damit, irgendwie ihre Netzlaufwerke abzuschaffen. Ja, also ich I'm not joking. Ja, also eins von zwei Unternehmen, mit denen wir sprechen, haben noch irgendwelche Internetlaufwerke. Weiß nicht, also ich glaube, wenn jetzt hier Gen Z-Leute zuhören, die wissen gar nicht, was das ist. Ja, das sind so Windows-Server-Drives, die man so in seinen Windows-Explorer reinconnecten muss. Das ist so, so richtig 2000. Eigentlich noch 1990 wahrscheinlich. Ich glaube, die meisten Unternehmen sind noch lange nicht bei irgendwelchen Agents. Ja, und da muss man natürlich auch immer wieder sich selbst justieren. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir gucken, wo gehen vor allem die Großen hin. Ja, andere Startups interessieren mich gar nicht so. Was mich echt interessiert, sind Microsoft, Amazon, Salesforce, ja, vielleicht auch ein Google, wenn die in dem Bereich mal was machen, weil ich einfach weiß, okay, wenn wir den gegenüber keine klare Abgrenzung, Positionierung finden, dann werden wir da zumindest ein Problem haben, Unicorn zu bauen. Ja, ich habe ja, glaube ich, in der ersten und zweiten Folge gesagt, man sollte vor denen keine Angst haben, die können eh alles nachbauen, ist auch so. Aber wo man schon gucken sollte, ist, wenn man die Ambition hat, ein Unicorn zu bauen, dann musst du natürlich auch ein Marktsegment finden, in dem du auf 100 Millionen plus ARR wachsen kannst. Ja, und das in einer guten Geschwindigkeit. Insofern achten wir da schon so ein bisschen drauf. Also das ist so der eine Einflussfaktor. Ja, das eine Thema, mit dem wir uns befassen. Das andere ist mehr so Message-Market-Fit. Wie positionieren wir uns begrifflich? Über welche Probleme reden wir, die wir lösen? Ja, ich kann über ganz viel reden. Ja, ich kann mit Seif kannst du deinen internen IT-Service-Helpdesk beschleunigen. Kann ich auch drüber reden. Ja, ich kann auch darüber reden, wie du dein Employee-Onboarding viel besser hinbekommst. Das führt mich zum zweiten Thema, nämlich welche Buyer-Persona sprechen wir an? Und in welcher Kundengröße und in welcher Branche. Ja, und da reden wir immer vom ICP, vom Ideal Customer Profile. Und das suchen wir noch. Also wir haben Vermutungen, wir haben Signale, wir haben die ersten Daten. Aber was ist unser genaues ICP? Was ist unsere genaue Buyer Persona? Und mit welcher Value Proposition und mit welcher Positionierung gehen wir an die ran? Ja, damit spielen wir gerade noch ein bisschen rum.
Und spielt ihr damit rum von, du gehst vom Großen, wir machen Wissen zugänglich für dein Unternehmen, zu dann wirklich den einzelnen Fachrichtungen für HR, Employer Branding, Sales, Leadership, Marketing?
Dafür haben wir nicht die Tiefe. Also wir können jetzt auch mit der Manpower und auch dem Geld, das wir haben, nicht unterschiedliche Richtungen voll durchexerzieren, sondern wir probieren jetzt gerade rum und versuchen quasi, ich sag mal, zwei oder drei klare Positionierungen zu finden für bestimmte Zielgruppen, die wir dann auch mit Volldampf verfolgen. Aber wir können jetzt nicht das volle Spektrum aufbauen und, ich sag mal, Sales bespielen, HR bespielen, Marketing bespielen, C-Level bespielen, IT bespielen. Das wäre zu viel für uns gerade.
Aber wie definierst du diese zwei? Weil das ist ja spannend, weil du könntest ja sagen, klassisch, du gehst ran, baust 10 Landingpages für ein jeweiliges Department, lässt Ad-Budget rüberlaufen und dann schaust du quasi, wer am besten konvertiert.
Ja, war der erste Gedanke. Wir haben uns tatsächlich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Und zwar fahren wir gerade Outbound-Kampagnen. Ja, wir haben drei unterschiedliche Positionierungen aufgebaut. Ja, zum einen Enterprise AI, zweites ist Enterprise Search und drittes ist Enterprise Knowledge Management. Und für die drei Positionierungen bespielen wir gerade unterschiedliche Buyer-Personas mit Outbound. Und wir messen einfach über Outbound, also Outbound-E-Mail, ne, von meinem Account, vom CEO, direkt E-Mail an die Leute. Und wir messen einfach Resonanz auf diesem Outbound. Weil wir gesagt haben, darüber kriegen wir jetzt eigentlich viel schneller und günstiger genau diese Market Insights.
Und du hast gesagt, Product Messaging Fit habt ihr noch nicht gefunden, Product Market Fit habt ihr gefunden. Wie misst du das? Merkst du das einfach in den Gesprächen und sagst, okay, ja, das ist es?
Ja.
Weil wenn du es dann gefunden hast, ist ja eigentlich der nächste Schritt nur noch skalieren, in Anführungsstrichen.
Ja. Ich glaube, da lohnt sich vielleicht einmal ganz kurz einen Blick auf den Funnel. Ja, also du hast ja typischerweise, wenn du so ein Produkt wie Seif an den Markt bringst, dann gibt es Kunden da draußen, die kennen das Problem noch gar nicht. Ja, die sind sich der Problematik gar nicht bewusst. Dann gibt es Kunden, die kennen das Problem. Und dann gibt es Kunden, die kennen das Problem und suchen nach einer Lösung. Ja, und das, was wir natürlich jetzt am Anfang direkt angefangen haben, ist sogenanntes High-Intent-Marketing. Das heißt, wir versuchen jetzt mit unserem Marketing die zu finden, die das Problem schon kennen und nach einer Lösung suchen. Weil da wollen wir natürlich bei der Party dabei sein. Ja, da wollen wir die Möglichkeit bekommen zu pitchen und unseren Hut in den Ring zu werfen. Und das bedeutet aber auch, ich kriege jetzt auf diesem High-Intent, kriege ich natürlich auch schon relativ schnell Signale. Ja, suchen Leute nach dem Thema, wie ist das Suchvolumen, wie viele Website-Besucher, Klicks generieren wir darüber, wie viele Demo-Calls generieren wir. Also wir machen ja kein Product-Led-Sales, sondern Sales-Led. Das heißt, du kannst unser Produkt nicht einfach kaufen mit einer Kreditkarte oder so, sondern du musst eine Demo buchen und mit uns sprechen. Das heißt, ich sehe natürlich erstmal, wie viele Leute kommen zu uns und melden sich bezüglich eines Termins. Das ist für mich schon mal ein starkes Signal. Wenn ich merke, okay, da ist echt Traction drauf und wir kriegen pro Tag 3-4 Termine und das ist aktuell so, dann weiß ich, okay, da draußen sind echt viele Unternehmen, die sich mit dem Thema befassen und dann ist das für mich schon mal ein gutes Signal. Plus, wir haben ja auch schon zahlende Kunden, hatten wir auch relativ schnell schon, das heißt auch da ein gutes Signal. So, und dann haben wir die Gespräche selbst, also qualitatives Feedback, wo ich reingehe und wir reden über die Themen und ich habe, glaube ich, aktuell eine Conversion Rate von bestimmt 80-90%, die dann nach dem ersten Termin sagen, okay, ich will das sofort testen.
Sehr gut. Ich würde sagen, Produktfolge im Kasten. Was sind die nächsten Features, auf die du dich am meisten freust? Du hast ja gesagt, du verrätst noch nichts, aber vielleicht verrätst du ja schon was.
Ja, also wir bringen jetzt für unseren Seif Hub die Funktion raus, dass man so FAQs in der Plattform hinterlegen kann. Das finde ich sehr cool. Wir haben den KI-Assistenten massivst aufgebohrt. Der wird richtig geil. Das wird wirklich unsere Kunden sehr, sehr glücklich machen und macht uns jetzt schon intern sehr glücklich, während wir es testen. Das wird richtig cool. Da mache ich jetzt mal Stopp. Das ist so das, was sowieso jetzt bald kommt. Ja.
Sehr gut. Das heißt, wir werden es verfolgen. Jan, vielen Dank für diesen kurzen Einblick wieder, was gerade bei euch passiert, wie ihr Produkt denkt, wie du Produkt umgestellt hast. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Wir haben noch Themen wie Pricing, Sales, Marketing. Dann gibt es irgendwann eine Zwischenbilanz. Wir haben auch gesagt, alle, die noch hier zuhören, wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten mal einen Live-Podcast, mehr oder weniger Q&A planen. Auch dazu, wir werden hier nochmal einen Link einbauen. Da könnt ihr euch in den nächsten Folgen regelmäßig mal eintragen. Ihr werdet dann alle Updates zu den Folgen bekommen, könnt eure eigenen Fragen mit einbringen und ihr werdet informiert, wenn wir mal einen Live-Podcast machen und dann quasi die Zuhörerinnen und Hörer einladen, mal live on the Farm dabei zu sein. Also Jan.
Danke, Henny.
Freitag Nachmittag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich bin gespannt, was passiert. Und wir sehen uns.
Ciao.